Ich habe es letzte Woche schon angekündigt, es ist wieder mal die Woche vor Ostern und wir sind mit der Familie in den Schweizer Alpen. Es hat sich so nett, so angenehm eingespielt und habe irgendwie das Gefühl, dass es vermutlich ja so in dieser Konstellation, wir als ganze Familie, der Diego, unser Hund und Leon, Anna und wir zwei, sind zum letzten Mal hier, weil sich gerade große Veränderungen anbahnen bei den Kindern. Vielleicht wird es irgendwann dann wieder werden, dann schon mit Enkelkindern.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Und diese Woche ist immer sehr interessant, weil ich da aus der Distanz, ich höre mir aktuelle Nachrichten hier nicht an, und aus der Distanz heraus schaue ich mir an, wie sind meine Gedanken zu den unterschiedlichen Fragestellungen. Und eine Frage, es sind mehrere Fragen gekommen zu den letzten Podcasts. Eine Frage war sehr interessant zur Korrektur. Da war sehr simpel, also die Aussage, du rechnest also mit stärkeren Korrekturen an den Märkten. Ich würde es so nicht genau formulieren, dass ich mit stärkeren rechne, sondern ich weiß, für mich, für meine Erwartungshaltung gehören Bewegungen an den Märkten immer dazu. Das heißt, wir haben immer Aufwärtsbewegungen, wir haben immer Abwärtsbewegungen, wir haben immer Seitwärtsbewegungen. Und das heißt, ich rechne mit Bewegung. Was viel wichtiger ist, ist die Fragestellung, ob ich jetzt meine Portfolio-Zusammenstellung in einer sogenannten Aufbauphase betrachte oder in der Entnahmephase betrachte. Wenn ich das Ganze in der Aufbauphase betrachte, dann kommt im Normalfall laufend monatlich neues Geld dazu aus dem Einkommen und dieses Geld muss ich dann veranlagen. Das heißt, wenn laufend Geld dazukommt, dann sind mir die Schwankungen der einzelnen Marktbereiche nur recht. Ich schaue mir wahrscheinlich nur aus der Strategie, aus dem breit aufgestellten Portfolio an, welche Bereiche sind aktuell, warum auch immer, tiefer und welche Bereiche sind aktuell, warum auch immer, höher. Jene Bereiche, die aktuell höher sind, wenn die länger höher sind und die Relation beginnt sich zu verschieben, dann kaufe ich dort monatlich nicht ein. All jene Bereiche, die tiefer sind und wo ich die notwendige Relation prozentuell noch nicht erreicht habe, dort kaufe ich halt monatlich dementsprechend ein. Aber dazu brauche ich zuerst einmal eine Grundidee und ich muss mir die Frage stellen, wo bin ich gerade? In der Aufbauphase brauche ich die Cashquote wahrscheinlich nicht so sehr erhöhen, weil es kommt ja laufend neues Geld dazu. Das heißt, wenn es eine stärkere Korrektur gibt, dann kann ich das neue Geld dafür verwenden und dementsprechend hier einzukaufen. Wenn ich nichts Neues habe, dann kann ich hergehen und sagen, okay, bestimmte Positionen, von denen ich, sagen wir jetzt 10-12% an Anstieg erwarte, wenn die stärker gestiegen sind, sagen wir um 50-60% jetzt in den vergangenen Monaten, dann realisiere ich dort Teile der Gewinne, um das als Cash-Reserve mir zu holen und aus diesen Cash-Reserven dann in einzelne Bereiche hineinkaufen zu können. Bei dieser Haltung, dass ich mit einer Korrektur rechne, geht es nicht um eine Timing-Frage. Es geht auch nicht um Panikmache, sondern einfach um eine nüchterne Betrachtung, dass die Märkte schwanken. Und ich empfehle immer wieder, diese mentalen Schachspielsituationen zu machen, sich durchzudenken, wie können sich die Märkte bewegen, wie geht es mir dabei, wenn die Kurse so stark korrigieren, was mache ich dann? Denke ich nur an Flucht, denke ich nur daran, mich zu bedauern? Oder schaue ich mir an, wo nehme ich die nächste Liquidität her, um hier irgendwie hineinzukaufen? Es ist aus meiner Sicht immer wieder wichtig, die unterschiedlichen Szenarien durchzuspielen. Ich weiß, das ist kein Verkaufsmodell. Und die typischen Verkäufer, mögen das nicht. Die wollen nur eine Richtung, das ist ganz sicher prognostiziert. Es ist fast schon garantiert, dass es so sein wird. Und es muss schnell sein und man muss jetzt entscheiden und sofort kaufen. Ich betrachte das aus einem anderen Blickwinkel und sage, ich sollte als Kunde, als Investor die unterschiedlichen Situationen durchspielen und erstens die Frage stellen, wie geht es mir dabei, woran denke ich? Und dann beginne ich mich auf Korrekturen an den Märkten plötzlich auch zu freuen, weil wenn ich daneben Cash-Reserven halte, um daraus hineinzukaufen und es kommt tatsächlich mal eine Korrektur daher, ja, dann habe ich das endlich, kann meine Wunschliste nehmen und sagen, okay, welche Kandidaten oder welche Bereiche sind es, die ich einkaufen werde. Aber es ist ein völlig anderer Ansatz, als wenn jemand kommt und mir die hundertprozentig super Chance jetzt gerade jetzt verkauft. Es kam ja noch eine interessante Rückmeldung auf eine Podcast-Folge oder auf mehrere. Da hat einer jener Kandidaten, denen ich die Podcasts so geschickt habe, zurückgemeldet und gesagt, ja, zu wenig fachliche Tiefe zu den einzelnen Produkten und nach dem Podcast hat er eigentlich nichts Neues gehört. Und da gibt es andere Kanäle, da sind die Informationen viel fundierter. Aus meiner Sicht ist das auch gut so, weil genau deswegen verwende ich die Podcasts, um in die Auslage zu gehen und bestimmte Denkmuster aufzuzeigen, wie tickt der Janosch, wie arbeitet er mit seinen Kollegen. Die Podcasts sind nicht gedacht als gratis Ausbildungsersatz für bestimmte Themen. Wenn man die haben will, dann muss man sich die halt dementsprechend irgendwo einkaufen und dann hat man ein Ahnenrecht darauf, dort bestimmte Inhalte zu fordern. Hier in meinem Podcast geht es um Denkmodelle, um Denkmuster, um Ideen, wie man die aktuellen Situationen aufgreifen kann. Und über eine längere Zeit kann schon ein bestimmtes Bild gebildet werden, dass man sagt, aha, okay, ich kann mit dieser Idee oder mit dieser Linie, wie der Janosch da denkt, umgehen. Manche sagen, die Fähigkeit ist weit genug und die können das selber umsetzen und andere wollen möglicherweise mich oder meine Kollegen kennenlernen, damit wir in der Tagesarbeit, in der Abwicklung bei diesen Themen helfen können. Aber es ist zumindest auch jeden Fall eine Entscheidungshilfe und ist nicht dafür gedacht, um hier jetzt fachlich in die Tiefe zu gehen und detailliert Themen zu zerlegen, vor allem schon gar nicht zu starke Fachdiskussionen zu führen, weil da schläft man ja die Hälfte der Podcast-Hörer ein oder sind gar nicht mehr da. Aber es ist interessant, worauf die Leute so reflektieren und fokussieren. Das ist genauso interessant wie die aktuelle Situation in Amerika. Der Joe Biden hat ein Riesenproblem. Der setzt alles in Bewegung mit seinen Inflation Reduction Plan und anderen Projekten. Und die Verschuldung in Amerika explodiert und daneben wächst die Wirtschaft sehr stark und die Leute haben einen Job. Und die Beschäftigungsrate ist sehr, sehr hoch, aber die breite Masse empfindet derzeit die wirtschaftliche Situation nicht als Gewinn und somit sind die Umfragewerte von Joe Biden auch recht niedrig. Ein Analyst hat jetzt vor kurzem gesagt, dass die Leute vor der Rezession gar keine Angst haben. Das heißt, möglicherweise sollte die Politik gar nicht versuchen, die Rezession um jeden Preis zu verändern, weil die Leute der aktuellen Politik dafür gar nicht danken. Und sollte die Rezession kommen, dann wird sowohl die Opposition als auch die Leute dann das Ganze wiederum der aktuellen Regierung in die Schuhe schieben. Es ist interessant, dass zum Beispiel die kleineren Einkommenskategorien viel stärker von der Inflation betroffen sind, aber die aktuellen Maßnahmen, dass alles dafür getan wird, dass die Inflation nach unten geht, nicht als Gewinn empfinden. Und das ist immer wieder die gleiche Situation, dass Menschen verhinderte Katastrophen nicht in der Lage sind, als Gewinn zuzuordnen und dafür dankbar zu sein, sondern ja, es muss so ordentlich krachen, damit sie dann aufwachen, aber dann ist es meist zu spät. Und das Zweite, was man merkt, dass gerade diese sensible Schicht, die niedrige Einkommenskategorie oder im mittleren Bereich, da wird am stärksten gezockt. Also da werden sehr aggressive Wetten abgeschlossen und auch mit der Kryptowelt wird da sehr, sehr aggressiv gearbeitet. Ja, eine Situation, die zum Nachdenken anregt, weil eigentlich sollte es ja so sein, dass die Leute dafür dankbar sind, wenn Akteure, so wie auch die Politik, alles dafür tun, dass größere Katastrophen abgewendet werden. Aber das kommt in der jetzigen Situation anscheinend nicht wirklich an. Die Frage ist, wie lange dauert eine Korrektur? Und hatten wir letzte Woche schon eine Korrektur? Weil in manchen Bereichen hat es letzte Woche einige Rücksetzer gegeben, im KI-Bereich oder auch bei den Kryptos. Im KI-Bereich hat es letzte Woche Positionen gegeben, die haben 10-12% korrigiert und dann hat der Kurs sofort gedreht und ist nach oben gegangen. Diese Situation bestärkt die aktuelle Umfrage von Bank of America. In dieser Umfrage bei Fondsmanagern rechnen 82% damit, dass es eine schärfere Korrektur geben wird. 82%, aber die Frage ist, bei welchem Niveau, bei welchem Level beginnen die schon hineinzukaufen? Weil wenn institutionelle Investoren damit rechnen, dass es eine Korrektur gibt, dann halten sie Cash draußen, dann halten sie Cash trocken, dann sind sie nicht voll investiert. Die Frage ist nur, bei welchem Level, bei minus 5, minus 6, minus 7, minus 10, bei wie viel Prozent beginnen sie zu kaufen? Und in der momentanen Situation sehen wir eines, dass diese Überzeugung, dass es zu einer Korrektur kommen könnte, dazu führt, dass sehr früh, sehr schnell schon gegenreagiert wird. Wenn wir die globalen Entwicklungen anschauen, dann haben wir das Gefühl, dass so viele Probleme weltweit existieren, aber die Märkte, die Kapitalanlagemärkte und die Depots, die scheren sich überhaupt nicht um die Probleme der Welt. Man hat das Gefühl, dass die Bären vielleicht noch irgendwo im Zoo besichtigt werden könnten, aber dass sie auf jeden Fall irgendwo in einer Ecke stehen. Aber dieses Gefühl, dass es keine Bären gibt, haben nur die Insider. Und wenn wir derzeit in einer Blase sind, dann sind all jene Menschen in einer Blase, die sich mit der Finanz- und Wirtschaftssituation beschäftigen. Eine Umfrage von, also Umfrage, eine Auswertung der aktuellen Google-Suchbegriffe von Bloomberg hat gezeigt, dass zum Beispiel dieser Begriff Finanzblase oder Bubble so wenig gesucht wird, wie schon lange nicht mehr. Diese Begriffe sind zu echten Blasenzeiten stärker gesucht worden, aber die werden im Moment überhaupt nicht gesucht. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, alle denken so und allen ist in diese Themen klar, dann ist es nur in dieser Insiderrunde. Ich habe das jetzt hier am Wochenende auch gemerkt. Gestern am Abend hat es beim Abendessen eine sehr interessante Diskussion gegeben und wenn ich dann so den Leuten zuhöre, dann merke ich, dass die weit, weit davon weg sind, Top-Unternehmen, aber trotzdem weit davon weg sind, die täglichen Entwicklungen zu verstehen, sind zeitlich unglaublich stark verzögert und da von dieser Blasenbildung zu sprechen, wo alle schon Taxifahrer und Putzfrau und die ältere Generation da auf alles aufsprechen und nur mal spekulieren will, diese Phase haben wir derzeit noch nicht. Und solange die Zahl der Skeptiker so hoch ist, bin ich auch beruhigt, das habe ich ein paar Mal schon gesagt, dass meine Antwort auf die Frage, wie lange das so weitergehen kann, die Antwort ist sehr lange und zwar so lange, bis solche Fragen überhaupt kommen. Wenn solche Fragen gar nicht mehr kommen, dann sind alle schon investiert, aber in der jetzigen Situation hat man derzeit noch nicht das Gefühl. Im Moment ist ja interessant, weil der Jay Powell fast nur Mario Draghi spielt. Seine Intervention war bis jetzt nur verbal. Er hat im November davon erzählt, dass sie angeblich über Zinssenkungen nachdenken, aber getan hat er noch nichts. Und da kommt sehr oft auch die Frage auf, woher nimmt der Markt diese Zinssenkungserwartungen? Und da gibt es einen speziellen Begriff, das sind die sogenannten Dotplots. Die Dotplots sind die Zusammenfassung der Meinungen der Fed-Direktorenrunde, Die sitzen also immer wieder zusammen und jeder gibt eine Prognose ab und diese Prognosen werden dann zusammengefasst und daraus ergibt sich ein Durchschnittswert. Und da sieht man auch, dass dieser Durchschnittswert eigentlich ein Nonsens ist, weil der Durchschnitt ist nur durchgerechnet aus dem, was die Teilnehmer gesagt haben. Und in der letzten Sitzung hat man bei diesen Dotplots gesehen, dass 10 Direktoriummitglieder 3 oder sogar mehr Zinssenkungen erwarten, 9 erwarten 2 oder weniger Zinssenkungen. Es gibt jeweils 2, die deutlich mehr als 4 erwarten, aber auch wieder 2, die gar keine Zinssenkung erwarten. Und man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen. In dieser Runde sitzen ja nicht Vollflaschen, sondern es sind Leute mit dementsprechendem Hintergrund, die sitzen an der Quelle, die sehen die Daten, die sehen die Zahlen. Und dann ist die Streuung aber so unglaublich groß. Das heißt, jetzt darauf Prognosen aufzubauen, ist eine sehr gewagte Geschichte. Und ich möchte immer wieder dorthin zurückkehren, dass in gesund zusammengestellte Portfolios diese Wetten gar nicht notwendig sind. Da muss man nicht mit Prognosen arbeiten, sondern seine Portfolio-Zusammenstellung einfach gesund aufstellen und das dann einfach durchziehen. Wenn wir derzeit mit irgendeiner Zeit vergleichbare Parallelen haben, dann sehe ich derzeit nicht die Parallele mit 2000 oder nicht mit 1987 oder auch mit 1929, bevor die Sachen geplatzt sind, sondern am ehesten wahrscheinlich mit 1995. Was war 1995? Profis oder Personen, die schon länger an den Märkten sind, wissen, können sich daran erinnern, dass die amerikanische Notenbank im 94er Jahr die Zinsen unerwartet sehr, sehr stark gehoben hat. Das hat damals dazu geführt, dass sowohl Anleihen als auch Aktien massiv eingebrochen sind. Ein sehr schlechtes Jahr war, aber parallel dazu war die Beschäftigung sehr hoch, die Wirtschaft war sehr stark. Damals waren die ersten Internetschritte sichtbar. Also Internet war 95 noch in den Kinderschuhen, so ähnlich wie jetzt die künstliche Intelligenz. Und von 95 weg, da sind die Zinsen gesenkt worden, obwohl die Wirtschaft stark war, obwohl die Beschäftigung sehr, sehr stark war, also ähnlich wie jetzt. Und von 95 bis 2000 hat es dann fast nur eine Richtung gegeben. Und das Interessante war aber, dass selbst in dieser sehr starken Aufwärtsbewegung gab es 2 starke Korrekturen. Die eine Korrektur war 96, die zweite Korrektur war 98. Die Russlandkrise, die Thailand und damit die Asienkrise. Das war alles in dieser sehr starken Aufwärtsbewegung drin. Wenn wir also nochmal zurückgehen zur ersten Fragestellung, rechne ich damit, dass es Korrekturen geben wird? Ich rechne immer damit, dass es Bewegungen an den Märkten gibt und damit ich das richtig verwerten kann, ist es wichtig, die Frage zu stellen, wo wird das trockene Geld, das frische Geld herkommen, um in diese Korrekturen hineinzukaufen? Ist es neu verdientes Geld, was aus dem monatlichen Einkommen hier veranlagt werden muss? Oder ist es bei einmaliger Kapitalanlage einfach eine Realisierung aus irgendwelchen Teilgewinnen, um dementsprechend trockenes Geld zu haben? Und dann kann ich ganz entspannt mit allen Entwicklungen des Marktes arbeiten, weil eben die Auf- und Abbewegungen ich dann nicht irgendwie als Überraschung nehmen muss, sondern völlig entspannt darauf reagieren. Ich kann mich sogar teilweise freuen, dass ich endlich von meiner Wunschliste Themenbereiche, Sektoren oder einzelne Aktien sogar einkaufen kann. Ich hoffe, dass diese Gedanken auch heute interessant waren, so aus der Distanz, aus der Entfernung hier auf fast 3000 Meter Höhe, das mal auf uns wirken zu lassen. Ich wünsche allen, die in dieser Woche arbeiten müssen oder irgendwo unterwegs sind, eine angenehme, erfolgreiche Woche. Ich werde mich sicher, ich denke schon, morgen und übermorgen auch wieder melden, weil da kommen Rückmeldungen, kommen Fragestellungen und die werde ich auch ohne so tief in der Tagesentwicklung, im Tagesgeschehen drinnen zu sein, trotzdem beantworten. Ich wünsche allen einen schönen Tag und liebe Grüße bis zum nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz. der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.